Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir leben in besonderen Zeiten. Ganz egal, ob wir sie jetzt persönlich als revolutionär, dramatisch oder einfach nur als spannend bezeichnen würden, es sind Zeiten der Veränderung. Und wenig davon ist einfach. Dieser Tage sah ich einen philosophischen Vortrag von vor der Pandemie. Und hier wurde unsere Gesellschaft als die mediale Aufregungsdemokratie bezeichnet. Heute, 2 Jahre später, sind wir etwas weitergekommen, denn es mehren sich die Stimmen, dass wir die Spaltung unserer Gesellschaft befürchten. Wobei es mir persönlich passender scheint, von dem Zerteilen der Gesellschaft zu sprechen in immer kleinere Segmente, Segmente, die einander kaum noch verstehen oder auch wahrnehmen können und es vielleicht auch gar nicht mehr wollen. Unser heutiger Predigttext scheint, wie Barbara es angedeutet hat, wie gemacht für diese Zeit. Er ist schwierig. Und dennoch gibt er uns Gelegenheit, darüber nachzudenken, welche Rolle Gemeinde in unserer Zeit einnehmen kann und soll. Der Text steht bei Matthäus 10, die Verse 34 und 39 und ist übrigens der für heute vorgeschlagene Predigttext. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird's verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Anhand von 3 Fragen möchte ich einen Blick in die Gemeinde hineinwerfen, dann einen Blick von außen wagen und als drittes über unseren Auftrag nachdenken. Erstens, will Jesus die Spaltung? Zweitens, ist Christsein eine Verschwörungstheorie? Und drittens, was bedeutet der Text für uns heute? Erste Frage, will Jesus die Spaltung? Wenn man in diesen Text so liest und weder davor noch dahinter schaut, wird hier ganz offen Spaltung beschrieben. Die Familie, die wir als Kern der Gesellschaft ansehen, wird auseinandergerissen. Und das sagt nicht irgendwer, sondern das ist eine Prophezeiung von Jesus selbst. Und wie funktioniert das? Wie geht das vor sich? Durch Entzweiung. Ich will sagen, man ist so gegensätzlicher Ansichten, dass man nicht mehr miteinander leben kann. Wenn ich das lese, dann gehen mir aktuelle Bilder durch den Kopf von Demonstrationen, wo Demonstranten Journalisten beschimpfen. Menschen brüllen sich gegenseitig an, weil sie die Dinge anders sehen. Und wirklich schlimm ist für mich dabei, dass man sich gegenseitig nicht mehr respektiert und in aller Emotionalität dem anderen die Menschlichkeit abspricht. In unserer Zeit, in unserer heutigen Zeit, macht es vor niemanden Halt. Auch nicht vor den Türen unserer Gemeindehäuser. Vor wenigen Jahren haben wir uns in den Gemeinden, in den unterschiedlichen Gemeinden noch mit eher schwerwiegenden theologischen Unterschieden und Fragen auseinandergesetzt. Da ging es um die Tauffrage, ob man als Kind oder als Erwachsener getauft wird oder die Bedeutung des Heiligen Geistes für das eigene Christsein. Aber wir haben diese Phase der durchaus schwerwiegenden Differenzen zwischen den Gemeinden und Denominationen vielfach überwunden und haben etwas wie Einheit, wie eine christliche Kirche aufgebaut, übergemeindlich. Nicht zuletzt auf Basis des hohepriesterlichen Gebetes, das Jesus uns gegeben hat in Johannes 17, die Verse 20 und 21, da lesen wir, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir. Dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Einheit, also Zusammenhalt und Gemeinschaft unter Christen, ist zutiefst wichtig für die Glaubwürdigkeit aller christlicher Aussage. Sie beginnt damit, dass wir den Andersdenkenden als Teil der einen Kirche verstehen. Nun, wie steht es heute um die Einheit der Kirche? Es gibt genug Themen, die uns entzweien. Heute sind es aber weniger diese theologischen Streitfragen, sondern vielmehr, ich würde sagen, kulturelle Differenzen. Wir streiten eher zwischen den gesellschaftlich toleranteren und den restriktiveren Ansichten. Und unser Predigttext wird an mancher Stelle genau gerne dafür eingesetzt, um das auch noch zu begründen, dass wir uns streiten sollen und spalten, Spaltung zu rechtfertigen. Von daher sollten wir wirklich sehr genau hinsehen, ob Jesus hier wirklich Spaltung will oder näher gefragt wirklich die Spaltung selbst ist. Wenn man nun dieses ganze Kapitel 10 liest und diesen Text nun mal in seinen Kontext stellt, dann wird deutlich, es geht hier gar nicht um die Spaltung der Gemeinde. Und es geht auch nicht darum, dass hier Spaltung in der Gemeinde hervorgerufen werden soll, sondern Jesus weist darauf hin, dass die Botschaft der Liebe Gottes nicht überall gut ankommen wird. Und das ist die Spaltung, auf die er hinweist. Auf die kommende Verfolgung zu der Zeit, als er den Jüngern das sagt. Denn wir wissen alle, die Gretchenfrage, wie hältst du es mit der Religion, ist eine zutiefst persönliche Frage, die in unseren persönlichsten Bereich hineingeht. Und wer sich nicht von einem Gott beschenken lassen kann, sondern lieber selbst für sein Heil und Wohlergehen sorgen will, der hat ein Problem damit. Ja, die Aussage Gottes ist Gnade, Barmherzigkeit und Zuwendung. Die Predigt spricht von der Liebe, die über allen Hass hinweg sieht, die Predigt Jesus. Und das hat definitiv nichts, aber auch gar nichts mit Spaltung zu tun. Schon gar nicht in der Gemeinde. Nur, was ist an der Gnade eigentlich so schwierig? Dass sie sogar Familien spaltet, wie Jesus es prophezeit. Gut, das ist recht einfach. Wie gesagt, Gnade kann ich mir nicht verdienen oder selbst erschaffen. Die Gnade ist ein unverdientes Geschenk, das angenommen werden will. Und das war damals revolutionär im Römischen Reich und das ist es heute auch noch. Damals im Römischen Reich hatte jede organisierte Religion ein, ich sag mal, Geben- und Nehmen-Prinzip. Will sagen, spende dem Tempel und alles wird gut. Im Prinzip war das bei den Juden auch so. Und für jedes Problem gab es im Römischen Reich sogar eine eigene Gottheit. Also zum Beispiel eine geschäftliche Angelegenheit, dann geht man zu Merkur und bittet um Erfolg. Und wenn man jetzt schwanger ist oder Kinder haben möchte, dann geht man zum Artemis-Tempel, zum Beispiel dem berühmten in Philippi, und bittet die Göttin um Beistand. Und wenn es nicht geholfen hat, dann hat man vielleicht nicht genug gegeben oder hat die Götter woanders verärgert oder so. Aber die Vorstellung, dass es einen einzigen Schöpfer des Universums gibt, der jeden Einzelnen von uns kennt und trotzdem liebt. Ja, dieses Trotzdem, das ist abstrus und was schon gemeingefährlich. Vor allen Dingen zu der Zeit, als die Kaiser dann anfingen, sich selbst als Götter anzusehen und sich anbeten zu lassen. In dem Augenblick ist Christsein staatsgefährdend. Die Verfolgung von Christen wurde zur ersten Bürgerpflicht. Also, wir können zusammenfassen, es geht Jesus in diesem Text nicht um Spaltung. Weder zu verkünden noch hervorzurufen, sondern es ist eine Warnung. Eine Warnung an die Jünger für die Verfolgung der kommenden Zeit. Und dennoch wird dieser Text, wie ich es erwähnt habe, gerne auch innerhalb der Gemeinde verwendet, um heftige Auseinandersetzungen biblisch zu begründen. Doch wer in der Gemeinde Zwietracht sät, der sollte auch an Johannes 13, Vers 34 und 35 denken. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe ist Jesu Wille, nicht Spaltung. Soweit die Sicht nach innen. Und in Mitteleuropa, da kennen wir die Verfolgung von Christen ja praktisch heute nicht mehr. Wir heutigen Menschen sehen Christen aus der Brille von 1700 Jahren konstantinischer Ära. Will sagen, mit der Gleichberechtigung des christlichen Glaubens so irgendwann Anfang des 4. Jahrhunderts, also 300 plus X durch Konstantin, und später der Einsetzung als Staatsreligion, ne, da wurde Christsein nicht mehr verfolgt, sondern staatstragend. Und für uns Europäer bis heute kulturbildend. Doch diese Ära geht zu Ende. Heute ist gerade noch etwa die Hälfte der Menschen in Deutschland in einer der beiden großen Kirchen gemeldet. Und die Tendenz ist fallend. Und das Wissen um christliche Werte, das wissen wir alle, und Inhalte ist eher bescheiden. Die jährlichen Umfragen, die zu irgendwelchen Feiertagen gemacht werden, bestätigen das immer wieder. Von daher ist die Sicht auf Christen, Kirche und Menschen christlichen Glaubens durchaus nicht mehr so zwingend positiv. Von daher kommen wir also mal zu der zweiten Frage, wie Christsein in unserer Gesellschaft heute angesehen wird. Oder auch überspitzt formuliert, ist Christsein eine Verschwörungstheorie? Wie komme ich auf diese Frage? Unlängst stieß ich ganz zufällig auf einen Comic eines Kabarettisten, den ich persönlich sehr schätze. Und er schrieb, dass Religionen im Allgemeinen die freundlichen Tanten der Verschwörungstheorien seien. Die Erklärung dazu wird so formuliert, beide, also die Religion und die Verschwörungstheorie, sind mit dem wissenschaftlichen Konsens nicht vereinbare, monokausale Welterklärungen, die von geheimen Mächten erzählen, die die Menschheit lenken. Nur sind die bei den einen gut und bei den anderen böse. Ich muss feststellen, wenn ich mich auf den christlichen Glauben beziehe, dann ist diese postmoderne, diese typisch postmoderne Aussage nicht völlig falsch. Ja, wir Christen erklären die Welt monokausal, also mit einem einzigen Grund, und das ist Gott. Und ja, wir sehen Gott ja als den Erfinder der Naturgesetze und deswegen gestehen wir ihm zu, dass er dieselben auch zeitweise aufheben kann. Also wenn Jesus Wasser aus Wein macht oder Kranke heilt oder etwas in der Art. Und als drittes die Aussage, dass Gott die Welt lenkt und auf eine bestimmte Zukunft hin bewegt. Das ist Teil unseres Glaubens, das sagen wir in unserem Glaubensbekenntnis. Bis dahin passt es. Obschon es natürlich sehr, sehr unangenehm ist, mit Verschwörungstheorien, mit irgendwelchen abstrusen Ideen und merkwürdigen Aussagen in eine Ecke gedrängt, geschoben zu werden. Aber das zeigt eben, in welche Richtung die Welt heute denkt. Christen, das sind nette Spinner. Ein bisschen mittelalterlich drauf, ne? Aber so im Großen und Ganzen eher harmlos. Aber das gilt nicht für die Kirchen. Ja, die Kirchen sind moralisierend, das ist in der Zeit der individualisierten Freiheit gar nicht gut. Ja, da macht mir jemand Vorschriften. Oder sie sind sogar verbrecherisch. Ja, das ist die Sicht von außen. Womit ich jetzt innerlich überhaupt nicht einverstanden bin in dieser Aussage ist, ist die Aussage über die Lenkung von Menschen. Ich denke, das wesentliche Merkmal unseres Gottesverständnisses ist es doch, dass Gott uns in Liebe zugewandt ist. Damit einhergeht doch, dass wir eben nicht ferngesteuert sind, dass Gott da nicht sitzt und sagt, so, jetzt läufst du da her und machst das, ne? Sondern dass es den freien Willen gibt. Das ist Teil unseres Gottesverständnisses. Und die Tatsache, dass wir uns von Gott abwenden können, ohne dass wir Schaden nehmen, beweist dies eigentlich ausreichend. Wobei der postmoderne Mensch natürlich sagen würde, das beweist auch die mögliche Nicht-Existenz Gottes. Okay. Aber das ist ja auch die grundsätzliche Frage, ob es einen Gott gibt oder nicht. Diese lässt sich nämlich nicht wissenschaftlich beweisen, sondern nur im persönlichen Glauben und Erleben erfahren. Und auch das ist Teil unseres Verständnisses von Gott und dem freien Willen des Menschen. Und wenn wir schon dabei sind, diese Hinwendung Gottes zu den Menschen unterscheidet das Christsein von allen Religionen. Denn Gott liebt nicht nur die, die an ihn glauben. Gott liebt nicht nur die, die an ihn glauben, oder die, die von ihm auserwählt wurden. Nein, er liebt alle Menschen. Und allen Menschen macht er das gleiche Angebot. Nehmt meinen Sohn Jesus Christus als euren Herrn und Heiland an, oder besser formuliert in Johannes 3, Vers 16. Ich zitiere einmal nach das Buch, eine sehr interessante Übertragung. Ja, Gott hat diese ganze Welt so in seiner Liebe umfasst, dass er seinen Sohn, der sein Ein und Alles war, hingab. Dadurch ist es jetzt so, keiner, der sein Vertrauen auf ihn setzt, geht verloren. Wer bei ihm vertraut, der hat ein Leben, hat damit das Leben voller Ewigkeit. Es gibt bei Gott keine Ausnahme. Alle seine Menschen liebt er bis zum Tod. Kommen wir nun zu der letzten Frage. Was bedeutet dieser Text denn jetzt für uns heute? Es ist, ich denke, ich habe versucht, das zu skizzieren, es ist unübersehbar, dass das konstantinische Zeitalter, wie man so schön sagt, in Europa zu Ende geht. Die Verweltlichung der Gesellschaft, die Suche nach Ersatz für Lebenssinn und Religion, die Gleichsetzung aller Religionen, schafft eigentlich eine Situation, in der es nicht mehr selbstverständlich ist, dass man Christ ist. Wir können dies bedauern oder anprangern. Wir können es aber auch akzeptieren und lernen, damit umzugehen. Immerhin ist in naher Zukunft nicht zu erwarten, dass wir in Mitteleuropa als Christen verfolgt werden. Im Gegenteil, die postmoderne Toleranzgesellschaft wird es vermutlich noch eine ganze Weile in Ruhe lassen. Dennoch kann niemand sagen, was die verschiedenen Spaltungen der Gesellschaft mit der Gemeinde Jesu Christi anstellen werden. Schon heute treten Menschen, das fand ich sehr spannend, treten Menschen aus der evangelischen Kirche aus, weil der katholische Erzbischof in Köln möglicherweise den Missbrauch von Priestern an Kindern gedeckt hat. Man tritt aus der evangelischen Kirche aus, weil die katholische Kirche etwas falsch gemacht hat. Solche gesellschaftlichen Reaktionen sind heute typisch. Sie basieren auf den verkürzten und zugespitzt formulierten Informationen, die unweigerlich emotionalisieren und dann zu Überreaktionen führen. In unserer hektischen Zeit mit den ständigen Überreizungen und der stetigen Flut der Bruchstückinformationen ist der nächste Shitstorm nie wirklich weit entfernt. Und es kann alle treffen, auch diejenigen, die in guter Absicht handeln. Was sind die größten Herausforderungen unserer Zeit und was kann Gemeinde Jesu Christi dagegen tun? Als ich mir die Frage gestellt habe, habe ich festgestellt, das ist der Stoff für ganze Predigtreihen. Von daher möchte ich mich auf ein paar wesentliche Dinge beschränken. Erstens, bei allem Zorn und Emotionalität sollten wir uns persönlich an Psalm 37, Vers 8 halten. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, dass du nicht Unrecht tust. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Entrüste dich nicht, dass du nicht Unrecht tust. Aber um das zu schaffen, um gelassen zu bleiben und selbst beherrscht, dafür brauchen wir den Geist Gottes, um den wir täglich bitten dürfen und sollen. Wie schreibt Paulus an die Galater, Kapitel 5, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Die größte Herausforderung von Gemeinde Jesu Christi war immer, sich vom Zeitgeist treiben zu lassen. Und das dürfen wir auch heute nicht zulassen. Lasst uns den Zorn und die Aufgeregtheit ablegen und einander in Liebe begegnen. Lasst uns Respekt voreinander üben. Wie das gehen soll? Auch dazu noch ein letztes Pauluswort, der an Gemeinde in Bedrängnis und Verfolgung schreibt. An die Gemeinde in Philippi. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitle Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es die Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Das ist das Vorbild, mit dem man in diesen Zeiten Gemeinde baut. Ist hier die Spaltung in unserer Gesellschaft hat in erster Linie damit zu tun, dass wir wenig Empathie füreinander entwickeln. Wir schaffen es schon nicht mehr, unsere eigenen Emotionen zu verarbeiten und deshalb nehmen wir den anderen kaum noch wahr, höchstens vielleicht noch als Ärgernis. Lasst uns darum bemühen, dies nicht zu tun. Lasst uns lernen, uns von Gott unsere eigene Unzulänglichkeit und unsere Unfähigkeit, mit all den Reizüberflutungen umzugehen, vergeben lassen und uns öffnen für seine unendliche Gnade, damit die Liebe in uns nicht erkaltet, sondern aufblüht. Und dann seht einander in die Augen und fragt ernsthaft den anderen, wie geht es dir? Wie fühlst du dich? Was macht das Leben mit dir? Und wie kann ich dir helfen? Gemeinde Gottes soll, darf und muss in diesen Zeiten ein Ort der Begegnung, der Wahrnehmung des anderen, des Zuhörens und der Ermutigung sein. Und damit sind wir genau das Licht in der Dunkelheit, in der dunklen Nacht, von dem die Bergpredigt spricht. Und das ist es, was unsere Gesellschaft heute mehr als je nötig hat. Amen. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen und bitte euch, dazu aufzustehen, falls es euch möglich ist. Lieber Herr, Öffne unsere Herzen immer wieder neu für deine Liebe. Lass uns immer wieder neu lernen, deine Gnade wirklich anzunehmen und Frieden zu finden. Behüte uns vor Zorn und Hass gegenüber unseren Mitmenschen und hilf uns dabei, zugewandt zu bleiben, dass wir den anderen sehen und verstehen wollen. Schenke unseren aufgescheuchten Seelen Frieden, damit wir Botschafter deiner Liebe sein können. Wir wollen dich für alle Christen in der Welt bitten, insbesondere die, die verfolgt werden, dass die Liebe nicht erkaltet, sondern an wärmender Kraft gewinnt. Wir bitten dich für alle Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft, dass du Weisheit schenkst und du Segen gibst. Sei du mit allen Christen auf dieser Welt. Schenk du Kraft zu ertragen und die Liebe zum Leuchten. Und alles, was wir darüber hinaus in unserem Herzen haben, das legen wir in das Gebet, das du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.